Deutschlandfunk. Tag für Tag. Wer hätte das am Anfang gedacht? Die Corona-Pandemie dauert jetzt schon fast ein Jahr. Mehr als 68 Millionen Menschen wurden bislang weltweit krank. Mehr als 1,5 Millionen sind gestorben. Hinzu kommen unzählige Menschen, die unter der Pandemie leiden, weil sie Angst haben, einsam sind oder ihre Existenz durch Arbeitslosigkeit bedroht ist. Corona hinterlässt also auch viele seelische Spuren. In Tag für Tag haben wir immer wieder darüber berichtet, wie Seelsorge in Corona-Zeiten möglich ist, aber auch darüber, wo Hilfe und Empathie fehlen. Jetzt am Jahresende blicken wir nicht nur auf die erste Welle im März zurück, wir erleben seit einigen Wochen auch die zweite, noch größere Corona-Welle. Burkhard Schäfers fasst die Arbeit der christlichen Seelsorge im Corona-Jahr zusammen und hat Gläubige gefragt, wie sie das Jahr erlebt haben.
Walter Bayerlein hat mehrere Herz-OPs hinter sich, ist Diabetiker und krebskrank. Es war März, Frühlingsanfang, als auch noch das Virus zuschlug.
Ich hatte massive Atemnot und ich hatte einen außerordentlich brutalen Husten. Den wünsche ich also wirklich niemand.
Einige Tage lang stand sein Leben auf Messers Schneide. Es ist Anfang November, als der pensionierte Richter aus Vaterstetten bei München davon erzählt. Bayerlein hat Corona überlebt, aber nicht überstanden. Die seelischen Folgen spürt er bis heute.
Ich war in meinem Leben psychisch nie so fertig wie während der Corona-Zeit. Es gab dann auch einmal eine Situation, wo ich gedacht habe, jetzt will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich bin jetzt gefühlsmäßig schon nicht mehr bloß am Boden, sondern unterm Teppich. Weiter runter geht's eigentlich gar nicht mehr und das hat alles keinen Sinn.
Dass das Virus auch auf die Psyche schlägt, berichten Corona-Kranke häufiger. Walter Bayerlein war 7 Wochen lang streng isoliert, erst in einem Münchner Krankenhaus, dann in der Reha-Klinik. Mit sich allein kamen dem Katholiken existenzielle Glaubensfragen.
Die Frage ist, die, glaube ich, bewegt auch gläubige Christen immer wieder, existiert Gott? Und wo ist er denn eigentlich, wenn es den Leuten dreckig geht?
Der 85-Jährige hat sich sein Leben lang kirchlich engagiert. Unter anderem als Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und als Mitgründer der Schwangerenberatung Donum Vitae. In der 7-wöchigen Isolation hätte Bayerlein selbst seelsorgliche Hilfe gebraucht, doch es kam kein Klinikpfarrer zu Besuch und die Fernsehgottesdienste enttäuschten ihn.
Da habe ich eigentlich keine echten Antworten bekommen. Ich habe Antworten bekommen, die einerseits banal waren, floskelhaft. Nach dem Tod ist alles gut, das Jammertal ist zu Ende und so. Oft habe ich mir gedacht, wenn einer bestimmt gesagt hat, dass alles gut wird, woher weiß er das eigentlich?
Für Walter Bayerlein, den Covid-19-Überlebenden, bleibt das eine offene Frage. Mit letzten Fragen hatte auch Franziska Bromberger in diesem Jahr immer wieder zu tun. Die Münchner Pastoralassistentin begleitet unter anderem Trauernde. Ende März berichtete sie im Deutschlandfunk von ihrer ersten Beerdigung mit strengen Kontaktbeschränkungen.
Die war für mich ein bisschen unheimlich, weil eben alle Trauernden sehr distanziert mit 1,5 Meter Abstand am Grab standen. Und ich habe es dann versucht, so gut wie möglich irgendwie auch durch Augenkontakt aufzufangen, das Ganze. Und da wird man tatsächlich auch sensibler für so kleine Gesten, für ein Lächeln, für einen tieferen Augenblick, sage ich mal.
Seelsorgerinnen wie Franziska Bromberger haben die Aufgabe, dass die Hinterbliebenen möglichst gut weiterleben können nach dem Tod eines Angehörigen oder Freundes, weil die Trauer mit der Beerdigung eine Zeit und einen Ort bekommt. In der Pandemie dürfen häufig nur wenige Menschen mit ans Grab und die müssen auf Abstand bleiben.
Da fehlt tatsächlich sowas wie Umarmungen, jemanden kurz an der Schulter berühren, die Hand reichen. Aber man hat das Gefühl gehabt, es wurde viel mehr durch Worte und Blicke ausgedrückt, als wie es normalerweise gemacht wird. Also ich glaube, der Mensch, der ist schon fähig, Anteilnahme dann einfach anders auszudrücken.
Der Tod könne in Krisenzeiten für Familie und Freunde noch schwieriger sein, sagt die katholische Seelsorgerin. Ihr Rat?
Trotz aller Corona-Virus-Krise zulassen, dass man trauern darf. Ich glaube einfach, das Wichtigste ist da, dass man selbstfürsorglich ist und dass man sich das zugesteht, dass man doppelt unter schwierigen Verhältnissen jemanden gehen lassen muss.
Corona verwundet die Menschen, nicht nur jene, die trauern oder erkranken. Die Kontaktbeschränkungen machen dünnhäutig. Vieles, was zur Lebenszufriedenheit beiträgt, fehlt. Die Geselligkeit von Restaurantbesuchen, Konzerte, Theater, Feste. Dazu kommen bei etlichen finanzielle Sorgen. Petra Bahr, Regionalbischöfin in Hannover und Mitglied im Deutschen Ethikrat, sagt, immer mehr Menschen erlebten ihre Situation als aussichtslos.
Sie können viele ihrer Lieben nicht treffen, sie haben keine Ahnung, wie es weitergeht, ökonomisch, mit ihrem Beruf, aber auch mit der Zukunft ihrer Kinder. Und man sieht das, es gibt auch erste Untersuchungen von anderen Großstädten in der Welt, dass die Zahl der Depressionen und der Menschen, die das Gefühl hat, gar keine Zukunft mehr zu haben, enorm wächst. Und das ist eine große seelsorgerliche Aufgabe, auch für die Kirchen, zumal Seelsorge ja in der Regel nur im Einzelgespräch geschieht.
Nun mussten sich die Kirchen in der Krise, gerade in den ersten Wochen, immer wieder den Vorwurf anhören, sie seien nicht oder zu wenig für die Menschen da. So sagte Christine Lieberknecht, die frühere CDU-Ministerpräsidentin von Thüringen, im Frühjahr, die Kirche habe hunderttausende Menschen allein gelassen, Kranke, Einsame, Alte, Sterbende. Dafür wurde Lieberknecht zunächst stark kritisiert, Monate später stellten sich viele hinter sie. Auch auf andere wirkten kirchliche Akteure zu Beginn der Pandemie wie erstarrt. Zwar gibt es YouTube-Gottesdienste und die Telefonseelsorge, aber existenzielle und religiöse Belange benötigen aus Sicht vieler eben doch den unmittelbaren persönlichen Kontakt. Regionalbischöfin Petra Bahr kontert die Kritik.
Es gibt unglaublich viel seelsorgerliche Situationen, wo ich auch sehe, dass viele junge Kollegen und Kolleginnen wirklich Tag und Nacht bereitstehen für solche Gespräche und intensive Besuche in Vorgärten und Hintergärten. Deswegen finde ich den Vorwurf ungerechtfertigt.
Besonders gefordert sind Seelsorgerinnen und Seelsorger in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Dort kämpfen die Corona-Kranken mit Einsamkeit, Angst, Hoffnungslosigkeit. Thomas Kammerer ist Seelsorger am Münchner Uniklinikum rechts der Isar. Im April sagte er im Deutschlandfunk:
Gerade in so unfassbaren und unbegreifbaren Situationen, die wir zurzeit haben, kommen natürlich viele Fragen nach dem Sinn. Warum muss ich leiden? Warum ist überhaupt alles eingeschränkt? Warum hat sich die Welt verändert? Was müssen wir noch alles befürchten? Was kommt auf uns zu? In diesen Zeiten sind ja gerade so die Fragen nach dem Lebensfundament.
Die Kunst der Seelsorge sei es, auf solche Fragen nicht einfache Antworten zu geben, sagt Klinikpfarrer Thomas Kammerer, sondern die Ungewissheit gemeinsam mit den Patienten auszuhalten.
Die Pandemie kann man nicht theologisch deuten. Sie ist einfach ein Teil unserer Lebensrealität, wie Naturkatastrophen immer Teil der Lebensrealität von Menschen waren, Vulkanausbrüche, Kometeneinschläge. Es gibt vieles, was schicksalhaft zu unserer Kontingenz, also der Begrenztheit unserer Lebenswirklichkeit, dazugehört. Die Kirche hat eine Botschaft dagegen: Fürchtet euch nicht, damit man die Kraft hat, die Unsicherheit des Lebens durchzustehen.
Diese Kraft schwindet vielfach bei alten Menschen. Schon in der ersten Welle waren sie durch Corona besonders gefährdet. Nun in der zweiten Welle sei die Gesellschaft wieder nicht in der Lage, Menschen in Pflegeheimen wirksam zu schützen, sagt die Regionalbischöfin Petra Bahr.
Das bekümmert mich sehr, weil die Todeszahlen enorm sind und ich den Eindruck habe, dass wir bei all der Regelungswut und auch bei der Frage, was macht diese Regelung gerade mit mir, vergessen, dass mittlerweile jede Woche über 1000 Menschen sterben, für die wir keine Form finden. Also wir schützen sie nicht und wenn sie dann versterben, lassen wir sie und die Angehörigen allein und tun so, als sei das ein individuelles Schicksal. Und das ist deswegen für mich als Ethikerin auch so verstörend, weil man das in den letzten Pandemien auch genauso beobachten kann. Also bei der spanischen Grippe ist es so, es gibt zwar überall Mahnmale für die Gefallenen und die Opfer von Krieg und Gewalt, aber fast nirgendwo Mahnmale, die an die Millionen Tote erinnern. Es wurden ja ganze Landstriche im Grunde ausgerottet. Und fast ist es jetzt schon wieder so, dass man sich intensiver über die Frage auseinandersetzt, ob man böllern darf oder nicht, als sich als Gesellschaft über die Frage auseinandersetzt, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir diese Todeszahlen zulassen.
Etliche Heime haben inzwischen Besuche wieder rigoros eingeschränkt, aus Angst, dass das Virus eingeschleppt wird. Was dabei häufig vergessen werde, sei eine würdige Sterbebegleitung.
etwa bei Menschen, die schwer an Demenz erkrankt sind, die eben auch körperliche Nähe brauchen. Und da werden auch von Familien Entscheidungen abverlangt, die ich wirklich unzumutbar finde, dass eben nur ein Angehöriger bei Sterbeprozessen dabei sein darf und dann hat jemand zwei Kinder. Welches Kind soll er denn nun auswählen? Das sind wirklich Grenzsituationen, die man im Moment noch ganz gut abschiebt und von denen man nur erfährt, wenn man mit Betroffenen spricht.
Zugleich sieht Bahr nach vielen Monaten der Pandemie auch Hoffnungsvolles.
Dass ich merke, dass doch sehr, sehr viele Menschen im Alltag sehr rücksichtsvoll mit anderen sind. Das ist etwas, was viel zu selten gesehen wird, weil man immer nur die Aggressiven auf den Straßen sieht. Das ist naturgemäß so, weil wir eben laut sind.
Und dann sind da noch die Erfahrungen derjenigen, die Corona überlebt haben, wie Walter Bayerlein. Der pensionierte Richter erzählt von einem Schlüsselerlebnis im Krankenhaus mitten in der Nacht.
Dann habe ich laut mit mir geschimpft und habe gesagt, du Feigling, du wirst doch jetzt nicht aufgeben. Reiß dich zusammen, verdammt nochmal. Und habe gesagt, so, jetzt machen wir weiter.
Glauben und Zweifeln in schwierigen Zeiten. Burkhard Schäfers schaute auf die christliche Seelsorge im Corona-Jahr.